Lassen Sie mich vorausschicken, ich weiß sehr zu schätzen, dass Sie sich so in Rage reden können. Aber Sie müssen Ihren Zorn auch mal ins Politische tragen.
Wenn Sie nicht ständig auf meinem Bauch rumreiten würden, dann hätte ich mich schon längst an der Investmentwelle gewandt und dann wäre ich direkt zum Fastenprediger Barnabas gekommen, wie der so schön sagte. Alle Hartz-IV-Empfänger sammelt Westerwelle in den leeren, verblühten Landschaften zwischen Usedom und dem Riesengebirge. Drumherum ein großer Zaun. Zweimal am Tag gibt es eine Wassersuppe und ein Kantenbrot. Und statt Heizkostenzuschuss gibt es zwei Pullover von Sarazin Winterhilfswerk. Und überm schmiedeeisernen Ausgang steht, bewacht von jugendlichen Jungliberalen, ich liegen in Gelbhemd, Leistung muss sich wieder lohnen.
Donnerwetter!
Yeah.
Mannschaft.
Das war nur... Ich hab... Nein!
Na, also hören Sie mal, jetzt nur. Stellen Sie doch Ihr... Jetzt, nein! Jetzt stellen Sie doch nicht gleich wieder Ihr Licht unter den Scheffel, Ihre erste politische Äußerung und so ein Volltreffer ins Schwarze.
Das müssen wir jetzt nicht so hochhängen, sonst streicht uns die Brauerei das Freibier für die Gala.
Ich hab doch nur zitiert, das war Oton Lerchenberg.
Was war das?
Ja, Oton Lerchenberg.
Das war Oton Lerchenberg?
Das war Oton Lerchenberg.
Unser Lerchenberg?
Ja.
Unser Mainzer Lerchenberg?
Nein.
Toll. Hat der Brenner jetzt Harakiri angemeldet?
Sagen Sie mal, Sie kriegen gar nichts mehr mit, was außerhalb der Anstalt läuft, oder? Starkbieranstich, Nockerberg.
Was denn jetzt, Lerchenberg oder Nockerberg?
Lerchenberg auf dem Nockerberg. Skandal.
Was ist denn da dran, Skandal? Der Satz war doch prima. Der hätte doch uns zur Ehre gereicht. Hat sich denn der prominenten Pöbel auf diesem Nockerberg wenigstens aufgeregt über den Satz?
Überhaupt nicht.
Nein.
Starkbier sediert ja erstmal während der Veranstaltung. Also, wenn der Zentralrat der Juden nicht eine Knoblauchkapsel abgeschossen hätte.
Ach, die Knoblauch! Die Knoblauch hat sich beschwert. Sonst noch jemand?
Ja, Westerwelle. Er will aus dem Zitat herausgehört haben, dass er mit einem KZ-Wächter verglichen worden ist.
Das hat er rausgehört? Oh, da wäre ich auch beleidigt. Also, können Sie sich Westerwelle in so einer untergeordneten Position vorstellen? Also, da wäre ich auch beleidigt.
Nummer 202, Zensehuhr. Hallo und herzlich willkommen zum 202. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 26. März 2010, aufgenommen habe. Wir haben jetzt...
It is 13, 11.
Ja, noch zwei Sekunden. Heute war es mal warm wieder und nicht regnerisch, obwohl die Regenvorhersage eigentlich angekündigt hatte, dass es hier regnen sollte. Aber lieber so rum als andersrum. Inhaltlich gibt es zwar eigentlich nicht den Barnabas Reloaded, aber uneigentlich konnte ich mir es nicht nehmen lassen, auf den Guido noch ein wenig einzutreten in den Outros. Aber ja, das hört ihr dann in den ersten beiden Treffen. Ansonsten gibt es natürlich wieder jede Menge Politik, wie gewohnt. Es scrollt hier gerade besonders lahmarschig. So, jede Menge Politik. Natürlich auch wieder mit dabei die Kirche, weil auch die Geschichte ging weiter. Wer nicht dabei ist, außer in zwei Nebensatzerwähnungen und jetzt der dritten, der Herr Kachelmann, weil wozu? Der ist nicht wirklich newsworthy. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren packt, das ist dann keine S-Bahn, sondern Teil 1, die erste Hälfte der Politik für diese Woche, in der sich die Kirche versteckt, die Regierung mit diversen Meldungen und ein paar Zensurmeldungen. Kalik, 15 Grad, sunnige, cool Greetings. Es können aber auch 14 sein. Aber selbst wenn es 15 sind, fühlen sie sich an wie 15. Wind macht 9 bis 18 oder 11 km/h aus dem Westen. Oder irgendwas anderes, wenn ihm danach ist. Zum Beispiel Bohren. Aber das macht ja gar nicht der Wind. Das macht ja der Mann mit dem lustigen Bohrer da links. Ja. Ja, so, jetzt bin ich hoffentlich weit genug von dem Typen mit dem Bohrer weg, damit ich auch mich selber mal wieder hören kann. Manchmal wäre das mal ganz hilfreich. So, dann hätten wir da. Was hätten wir denn da? Als erstes hätten wir mal eine Meldung, die in Frankfurter Rundschau und Süddeutscher Zeitung ungefähr gleichzeitig aufgeschlagen ist oder mir begegnet ist. Nämlich ein früherer US-General hat in den Niederlanden Empörung ausgelöst mit der Behauptung, das Massaker von Srebrenica sei wegen des Einsatzes von Homosexuellen bei der holländischen UN-Friedenstruppe nicht verhindert worden. Weil, das wäre völliger Unsinn, was der erzählt hätte. Ja, 9.25 Uhr hat ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Den Haag gesagt, der niederländische Botschafter in Washington wies die Behauptungen im Namen seiner Regierung zurück, weil der Typ, der hatte behauptet, in einer Senatsanhörung in den USA, die Kampfmoral der niederländischen Truppe sei wegen der Anwesenheit schwuler Soldaten zu gering für eine Verteidigung von Srebrenica gewesen. Was? Wie? Was? Hä? Was haben sie dem denn in den Tee gegeben? Falls es Tee war. Also, ne? Ja, da waren ja Schwule und deswegen haben die da alle nichts verteilt. Was? Geh weg. Schnell, ich aggressiv werde. Wirklich. Däh. Ja, ne? Also, Der hat nämlich vor laufenden Kameras erklärt, der damalige niederländische Stabschef Henk van den Bremen habe ihm gesagt, Schwule in seiner Armee seien in Srebrenica Teil des Problems gewesen. Die Behauptung sei schlichtweg albern, hieß es im niederländischen Verteidigungsministerium. Das Massaker von Srebrenica und die Rolle der UN-Soldaten sind durch die Niederlande, internationale Organisationen und die Vereinten Nationen intensiv untersucht worden. Dabei wurde niemals festgestellt, dass die sexuelle Orientierung von Soldaten irgendeine Rolle spielte. Na, also, ja, ich weiß nicht, was der Generaltyp da irgendwie in seinem Getränk hatte oder was es für ein Getränk war. Er sollte davon vielleicht weniger nehmen, das wäre für ihn insgesamt besser. Meine Güte, nee. So, dann die Kirche. Natürlich ging die ganze Kirchengeschichte auch noch ein bisschen weiter, solange bis dann irgendwann die Kachelmann-Geschichte hochgekocht wurde und es plötzlich keine Kirchen mehr gab, sondern nur noch Kachelmänner. Aber ja, Kachelmann hat es übrigens nicht geschafft, von sich aus in meinen Podcast nominiert zu werden. Deswegen werdet ihr davon nichts hören. Edge. So, als erstes hätten wir aber mal die Meldung vom letzten Freitag. Laut Süddeutscher Zeitung hatte übrigens der Therapeut des Pedopriesters den Ratzefresser da nach München, Freising, wie auch immer das Kaff hieß, geholt hatte. Der Therapeut hatte übrigens ausdrücklich davor gewarnt, oder hatte Regeln aufgestellt, was man denn mit dem Priester noch machen könnte. Wie zum Bleistift. Kein Alkohol, kein Kontakt zu Kindern und Dauerbegleitung durch einen anderen Priester. Wurde bloß nicht eingehalten. Na? Da haben sich dann irgendwelche Kirchenfritzen hingestellt und gesagt, aber der Therapeut hat doch gesagt, der kann auch wieder mit Kindern umgehen. Nee, hat der Therapeut nicht gesagt. Genauso wenig wie der Therapeut jemals behauptet hätte, der Mann wäre geheilt. Weil geheilt gibt's nicht. Geheilt im Sinne von, der hat verspürt keine Lust mehr, sich an Kindern zu vergehen. Das wäre eine Behauptung, die wäre auch ein bisschen arg dünn gewesen, weil geht ja bekanntlich nicht, wie man heutzutage weiß. Aber hey, die Kirchenfritzen. Na? Dann gab es auch noch irgendwie eine Meldung, wo Spon ganz hoch exklusiv rausgefunden hatte, dass Ratze tatsächlich informiert war. Ich hatte mir die ursprünglich auch reingeschrieben, habe mir dann aber überlegt, hey, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich gehe davon aus, dass Ratze informiert war. Von daher brauche ich das eigentlich nicht noch irgendwie explizit. Ja, er war informiert. Er wusste, warum der Typ aus Essen weg musste. Ja, beziehungsweise diese Informationen lagen zumindest in seiner Nähe. Wenn Ratze Fresse dann sich die nicht anguckt, ist das ja nun nicht das Problem von den Kindern, die da missbraucht wurden. Klingt schon wieder elektronisch da links. So, dann hatte die Hanauer Staatsanwaltschaft sich mal damit befasst, ob sie gegen den Fulda Weihbischof Johannes Kapp im Zusammenhang mit einem Missbrauchsfall aus Bruchkübel, Klammer auf, mein Kinzigkreis, Klammer zu, Ermittlungen einleiten wird. Weil der Gesichtspunkte der Strafvereitlung käme da irgendwie in Betracht. Weil da ging es um einen Fall aus dem Jahr 95. Und die Frage war im Wesentlichen, hat der Bischof da irgendwie Zeug unter den Tisch gekehrt. Natürlich hat er Zeug unter den Tisch oder Teppich oder was weiß ich nicht gekehrt. Die haben das alle unter irgendwelche Dinge gekehrt. So schnell wie möglich, so effektiv wie möglich und so viel wie möglich. Damit ja niemandem auffällt, dass da übrigens irgendwelche Geistlichen sich regelmäßig an Kindern vergehen. Ich glaube, hier sitzt ein Vogel. Das sieht aus wie ein Vogel. Ah, es ist kein Vogel. Schlimmer, wenn man kurzsichtig ist. Ja, ja, also, hey, die haben da also, Mai, gemütlich sich weiter an Kindern vergangen, auch während die Oberen das wussten. Aber hey, man konnte ja von nichts wissen und noch, die haben gesagt, das täte ihnen leid und dann kann man sie ja wieder an Kinder ranlassen.
Was? Nein?
Ja, so, dann hätten wir da auch noch eine lustige Verheimlichungsaktion. Da war nämlich laut Frankfurter Rundschau ein Priester, der war von der Justiz nicht weiter verfolgt worden wegen Verjährung. Na, also die Justiz hatte da interessanterweise sich schon mal mit dem Fall befasst. Aber dann gibt es ja noch das Kirchenrecht, in dem es andere Verjährungsregelungen gibt. Und da war dann also kirchenintern ein Verfahren begonnen worden. Das war dann auch einigermaßen weit fortgeschritten, wenn nicht sogar irgendwie bis zu einer Verurteilung. Und dann auf einmal kam dann irgendwie ein Brief von der tollen Glaubenskongregation, Spitzname Inquisition. Die sagt, nee, lass den mal in Ruhe.
Was?
Beziehungsweise, nee, gebt mal zu uns die Sache. So, haben sie die Sache darüber gegeben und schwupp war die Sache verschwunden. Schwupp. Wirklich schwupp.
Was?
Na, also, wegen, das wäre ja doch verjährt gewesen. Der eine Kirchenfritze, den sie da gefragt hatten, in der Frankfurter Rundschau, bevor das Verfahren angefangen hatte, hatte der sich wohl da schon mal hingewandt und gefragt, wie sieht denn das aus? Und damals das Signal von der Inquisition bekommen, nee, das wäre ja noch nicht verjährt. Auf einmal wäre es verjährt.
Was? Wie? Wo?
Ist es nur verjährt oder ist es nur nicht verjährt? Oder gelten bei euch irgendwie so Regelungen frei nach dem Motto, während das Verfahren läuft, kann es übrigens nicht von sich aus verjähren? Nicht? Also, Mai, ne? Also der ist dann auch noch in Priesterwürden bestattet worden. Ja. So, dann gibt es natürlich auch wieder Vorwürfe gegen Verschweigitsch, ne? Zollitsch, der ja groß rumgepöbelt hatte von wegen hier da. Leuthäuser Schnarrenberger hat es gewagt zu äußern, dass sie davon ausgeht, dass die Kirchenfritzen kein Interesse an Aufklärung haben. Das soll sie sofort zurücknehmen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Na, turns out, er soll den Verdacht auf schweren sexuellen Missbrauch durch einen Pfarrer vertuscht und verdeckt haben. Weil in der Gemeinde Oberharmsbach im Ortenaukreis, meine Fresse, im Erzbistum Freiburg, hätte sich ein Opfer sexuellen Missbrauchs gegenüber Report Mainz gemeldet. Nämlich in den 80er und 90er Jahren wurde es da missbraucht. Nach den Recherchen des Magazins wurde der Pfarrer Franz B. unter Mitwirkung von Robert Zollitsch, damaligen Personalreferenten im bischöflichen Ordinariat Freiburg, 1991 in den Ruhestand versetzt. Allerdings wurde die Staatsanwaltschaft erst 95 tätig, als er als ein Betroffener Anzeige erstattete. Der Pfarrer Franz B. soll im Zeitraum zwischen 1968 und 1991 mindestens 17 Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Vor allem Messdiener, berichtet das Magazin. Das Opfer berichtete vor der Kamera von Berührungen, Umarmungen und Küssen. Das sei schlimmer. Dann sei es schlimmer geworden. Das Opfer berichtet, es sei zwischen seinem 11. und 17. Lebensjahr missbraucht worden. Doppelpunkt, Anführungszeichen, das war zum Teil Hardcore-Sex. Anführungszeichen, Punkt. Na? Aber hey, irgendwie Leute informieren, nee, das kommt ja nicht in Frage, ne, wegen, weil das halten wir mal alles schön geheim. Und die haben dann auch erst 95 die Gemeinde informiert. Die Kirchenfritzen. Ne, wegen, es gibt da ja die Regelung, dass das alles gefälligst geheim gehalten zu werden hat. Wo es dann ja auch da diesen einen komischen Priester da bei Twitter gibt, der da ständig irgendwie rumreplyt. Von wegen, das wäre ja alles gelogen. Da habe ich ihn dann mal gefragt, so, ja, was willst du mir denn jetzt mal verkaufen, ha? Ratze hat den Brief nicht unterschrieben, den Brief gibt's gar nicht. Brief, was für ein Brief? Ratze kann nicht schreiben oder in dem Brief steht was anderes drin? Nee, in dem Brief stünde, oder Ratze hätte niemals verboten, dass die Justiz untersuchen darf. Aha, ist ein bisschen dünn, ne? Weil, ganz blöd, die Kirche hat der Justiz nichts vorzuschreiben. Gar nichts. Null. Na, mal ganz davon abgesehen, dass das auch niemand behauptet hat. Na, mal ganz davon abgesehen, dass zwischen wir sagen denen da nichts und wir verbieten denen irgendwas noch ein klitzewinziger Unterschied ist. Aber hey, no, pff, mei. Also ein bisschen sehr dünn, mal ganz davon abgesehen, dass die Opfer sich da doch irgendwie leicht verarscht fühlen dürfen. Falls sie das nicht ohnehin schon tun. Das nenne ich mal Timing. Wobei, ich bin eigentlich ein bisschen früh. Aber gut, wenn der Zug auch ein bisschen früh ist, passt das wieder. Solitsch, der hat zu guter Deutsch auch Zeug unter den Teppich gekehrt mit. Natürlich. Warum auch nicht? Ne? Ist ja damals so üblich gewesen. Und will jetzt aber von nichts wissen. Auch wieder. Natürlich. Wie üblich. Ja, und über die Vorgänge wurde die Gemeinde allerdings erst 1995 informiert, nachdem sich der Pfarrer im August 95 aufgrund der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen das Leben genommen hat. Damit übrigens eine Todsünde begangen hat und damit eigentlich noch gesteinigt gehören würde. Schade, dass er schon tot ist. Na, was soll denn der Scheiß? Ja, und das Bistum weist natürlich alle Vorwürfe weit von sich, weil wegen das wäre ja ganz anders gewesen. Ja, Scroll. Dann gab es den lustigen Hirtenbrief. Der Herr Papst hat ein Papierchen rausgebracht. Irgendwie hochfeierlich am Freitag unterschrieben. Am Samstag ist es dann auch tatsächlich veröffentlicht worden. Mai ist ja nicht mehr im Mittelalter. Da kann man tatsächlich ja sogar schneller veröffentlichen als nach Jahren. Und turns out, in dem Ding steht im Wesentlichen eigentlich nur drin, ja, die Iren waren doof. Na, auch noch nicht mal mehr irgendwie so, ja, tut mir leid, wir haben da wohl Fehler gemacht. Überhaupt nicht, ne? Weil Fehler eingestehen geht ja gar nicht. Also im Wesentlichen ist über das Ding außer irgendwelchen Kirchenfritzen niemand auch nur annähernd zufrieden. Na, also selbst die Iren, da die Opfer, fühlen sich irgendwie verarscht von dem Stück Papier. Na, also das, was ich davon mitgekriegt habe, ich lese mir doch so einen Scheiß ja nicht durch, aber das, was ich davon mitgekriegt habe, dreht sich im Wesentlichen darum, oh, wir müssen jetzt mal ein bisschen was tun, damit die Kirche nicht noch weiter in Verruf gerät. Ja, wie wäre es damit, wenn ihr den Brady da mal absägen würdet? Den, der nicht freiwillig gehen will. Wäre das mal ein Anfang? Nee, wo kämen wir denn hin, wenn irgendwelche Priester oder Bischöfe abgesägt würden? Nee, das geht ja nicht. Also, Mai, heiße Luft. Ja, er tadelte die irischen Bischöfe für ihre Vergehen und kündigte eine Untersuchung an. Missbrauch sei jedoch weder ein rein irisches noch ein rein kirchliches Problem. Vielmehr sieht der Papst eine Ursache dafür im sozialen Wandel und der Verweltlichung. Ja, genau. Die sexuelle Revolution ist schuld, deswegen ist schon vor der sexuellen Revolution es regelmäßig zu Missbrauchsfällen in Kirchenkreisen gekommen. Ja, es gibt auch jede Menge Missbrauchsfälle außerhalb von Kirchenkreisen. Aber wer die moralische Keule fuchtelt die ganze Zeit, der muss sich auch gefallen lassen, dass jeder kleinste Fehler schon kritisch beäugt wird. Und bei sexuellem Missbrauch handelt es sich bei weitem nicht mehr um einen kleinsten Fehler. Wirklich nicht. Na, wer jetzt nicht sagt, okay, ja, wir haben Scheiße gemacht und das wird nicht wieder vorkommen. Wir werden folgende Maßnahmen ergreifen, Doppelpunkt Liste mit mindestens 5 Punkten. Der hat einfach schlicht und ergreifend nicht verdient, auch nur moralisch irgendwie als irgendwas angesehen zu werden. Außer als verwerflich. Na, schlicht und ergreifend. Na, und auf die deutschen Geschichten geht er überhaupt nicht ein. Gar nicht, so als hätte es die nicht gegeben. Mei, ich meine, der Herr Papst, der lebt ja auch noch irgendwie in Zeiten, ich weiß nicht, ob Mittelalter da schon reicht. Na, also irgendwie einige hundert Jahre in der Vergangenheit, wo man halt Meldungen immer erstmal irgendwie jahrelang durch die Hierarchien fallen lassen muss. Wäre ja durchaus möglich, dass die Pfeife noch nicht mal mehr mitgekriegt hat, dass übrigens in Deutschland Missbrauchsfälle gerade in die Öffentlichkeit kommen. Na, vielleicht hat er das ja wirklich noch nicht mitgekriegt, der Ratzefresser. Na, wegen, weil wir haben ja halt den langen Dienstweg und der lange Dienstweg heißt, dass alle Meldungen mindestens 5 Jahre irgendwo in der Pipeline unterwegs sind. Also in 5 Jahren können wir damit rechnen, dass er dann mal zur Kenntnis nimmt, dass es da was gab. Aber hey. Na, also, blob. Missbrauch ist ein Sünde und ein Verbrechen und tralali und bla und Fasel. Heiße Luft. Ja, da braucht man irgendwie keinen Papst für, um das zu wissen. Dafür gab es dann irgendwie Ackergruß, weil nämlich der Ackermann, der Sonderbeauftragte der katholischen Kirche zur Aufklärung der sexuellen Missbrauchsfälle, Bischof Stefan Ackermann, den Hirtenbrief von Papst Benedikt XVI begrüßt hat. Guten Tag, hat er gesagt zu dem Brief. Er sagte in Trier, er sei nicht enttäuscht darüber, dass der Brief sich nicht eigens an Deutschland wende. Es seien genug Hinweise auch für die deutsche katholische Kirche enthalten. Ja, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, ein Nebensatz. ist es, den man auf Fälle außerhalb von Irland beziehen kann. Ein Nebensatz. Oder ist es vielleicht sogar ein ganzer Hauptsatz? Na, also ein bisschen dünn. Da hinten sind Zwerge. Die sind laut. Ähnlich äußerte sich auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Blubitsch Zolic. Der Brief des Papstes war am Mittag veröffentlicht worden. Ja, Blub. Am Samstag halt. Zolic leugnet übrigens, er hat überhaupt nichts vertauscht. Er nehme für die Bistumsleitung und sich in Anspruch, immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben, sagte der Freiburger Erzbischof. Heute würde er jedoch anders handeln. Ihm wird vorgeworfen, einen 1991 unter Missbrauchsverdacht stehenden Pfarrer nur in den Ruhestand versetzt zu haben, ohne die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Na, ist dann von Samstagabend die Meldung. Natürlich hat er nichts getan. Wo kämen wir denn auch hin, wenn wir etwas tun würden? Außerdem gibt's da doch das Schreiben. Na, wobei 91 gab's das Schreiben von 2001 noch nicht. Na, 91 gab es noch das Schreiben von irgendwas in 60. Na, päpstliche Geheimhaltung, fällt mir dazu ein. Aber hey, na, offizielle Aussage ist, es hat ja niemand der Staatsanwaltschaft verboten zu untersuchen. Wir geben ihnen nur überhaupt gar keine Informationen und helfen ihnen nur überhaupt nicht. Nö, klar, super. So, Zolic hat es dann auch noch fertiggebracht, wieder so eine Aussage zu bringen, die ich einfach nur interpretiere, als niemand war es gewesen. Nämlich, Zolic, Doppelpunkt, es wurden Missbrauchsfälle vertuscht. München, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zolic, hat eingeräumt, dass in der katholischen Kirche Fälle von sexuellem Missbrauch verschleiert wurden. Dem Fokus sagte der Freiburger Erzbischof, das habe es gegeben. Inzwischen steuere man aber seit Jahren den entgegengesetzten Kurs. Was brüllen die eigentlich so laut, die Zwerge? Wo war ich? Dem Fokus sagte der Freiburger Erzbischof, das habe es gegeben. Inzwischen steuere man aber seit Jahren den entgegengesetzten Kurs. Aha, wir schmeißen den Quatsch noch schneller in die Tonne. Ach nein, wir verheimlichen es einfach beim Papst, ja dann. Na, nur der Papst sagt halt niemandem irgendwas. Von daher, sexuellen Missbrauch gebe es zwar in der gesamten Gesellschaft, Fälle in der Kirche seien aber besonders schlimm. Papst Benedikt XVI hatte zuvor in seinem Hirtenbrief den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen bedauert. Zu den Fällen in Deutschland äußerte er sich aber nicht. Na, Mann hat vertuscht, niemand war's. Na, nicht irgendwie, ja, ich hab Scheiße gebaut, mea culpa, mea maxima culpa, was man ja irgendwie erwarten könnte. Aber nein, irgendjemand... Die Fälle sind einfach so in den Papierkorb gefallen. Wir wollten ja eigentlich Meldungen erteilen, aber leider, leider, leider hat der Teufel uns daran gehindert. Sag mal, was soll denn die Scheiße? Na? Das sind erwachsene Leute, da möchte ich davon ausgehen, dass die selber in der Lage sind zu sagen, ja, ich habe Scheiße gebaut, wird nicht wieder vorkommen. Hier ist die Liste der mindestens 5 Punkte, die ich dann ergreifen werde persönlich. Aber nein, überhaupt nichts ergreifen, die gar nichts. Nicht mal mehr eine Liste mit einem Punkt. Na, das ist... Blub. So, genau, dann kommt er nämlich auch noch wieder und sagt so im Wesentlichen, Zolic sieht Anzeigepflicht bei Verdachtsfällen kritisch. München, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zolic, sieht eine Anzeigepflicht bei Verdachtsfällen kritisch. Er höre immer wieder von Fällen, bei denen Opfer über ihr Leid sprechen wollten, eine Anzeige aber nicht wünschten, so Zolic. Er räumte ein, dass in der katholischen Kirche Fälle sexuellen Missbrauchs verschleiert wurden, auch wenn immer deutlicher werde, dass die meisten Fälle außerhalb des kirchlichen Raumes geschehen, seien sie in der Kirche besonders schlimm. Aha, weil es einzelne Opfer gibt, die keine Anzeige wünschen, zeigen wir einfach nie irgendetwas an. Na, mal ganz davon abgesehen, dass es da ja das Schreiben von 2001 mit der Unterschrift von Ratzefresse gibt, dass das unter dem päpstlichen Geheimhaltungsblub stattzufinden hat, alles. Na, päpstliches Geheimhaltungsblub lese ich so als, die dürfen nicht anzeigen, sagt zumindest deren Obervortoner. Na, so ganz unabhängig davon, was irgendwelche Opfer wollen. Opfer interessieren doch nicht. Wo kämen wir denn hin, wenn Opfer interessieren würden? Gibt's den Bischof Brüller. Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller. Der kritisiert nämlich die Medien wegen Berichterstattung. Hat im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche die Medien scharf angegriffen. Es werde versucht, die ganze katholische Kirche und ihre Einrichtungen in Misskredit zu bringen, sagte der Bischof in einem Hirtenwort. Solche, die um jeden Preis die katholische Kirche um ihren guten Ruf bringen wollen, hätten sich die Regensburger Domspatzen als Opfer ausgesucht. Bei dem Knabenchor soll es in der Vergangenheit zahlreiche Missbrauchsfälle gegeben haben. Ich frage mich ja, warum haben sie den eigentlich aus der geschlossenen rausgelassen? Ja, und hat er eigentlich schon mal eine Karriere bei Guido in Erwägung gezogen? Na, die Medien sind schuld. Hust, darf ich darauf hinweisen? Erstens, du musst jetzt noch unterbringen, die Demokratie wird geschädigt mit den Vorwürfen und das sei alles schwulenfeindlich. Ach nee, Schwule gibt's ja in der Kirche nicht. Ja, ne. Mann. Bah. Also dieser Brüller da, ich finde ihn lustig. Ein bisschen. So, dann gibt's den Saarbrücker Theologieprofessor Gotthold Hasenhüttl, der Papst Benedikt XVI für die systematische Vertuschung sexuellen Missbrauchs verantwortlich gemacht hat. Josef Ratzinger habe als Präfekt der Glaubenskongregation im Jahr 2001 allen Bischöfen untersagt, Missbrauchsfälle an die Öffentlichkeit zu tragen. Deswegen sei er der Hauptverantwortliche für die Vertuschung, sagte Hasenhüttl in der Saarbrücker Zeitung. Der ist übrigens 2003 in einem innerkirchlichen Streit vom Priesteramt suspendiert worden. Jetzt fällt mir da nur ein, sag ich ja. Na? Da habe ich auch noch keine Aussage gelesen. Na, das stimmt aber gar nicht. In dem Brief steht was ganz anderes drin. Nee, in dem Brief steht nur drin, es ist der Justiz nicht verboten zu ermitteln. Wir reden nur nicht mit denen. Toll. So, und dann gibt es noch eine Papstkritik, diesmal vom Schweizer Theologe Hans Küng. Der hat nämlich dem Papst vorgeworfen, wichtige Informationen über Missbrauchsfälle geheim gehalten zu haben. Es habe in der katholischen Kirche keinen einzigen Mann gegeben, der so viel wusste über die Missbrauchsfälle, sagte der Küng im Schweizer Fernsehen. Der Kirchenkritiker bezog sich auf einen Brief, den Josef Ratzinger 2001 in seiner Funktion als Chef der Glaubenskongregation geschrieben hatte. In dem 2005 bekannt gewordenen Schreiben seien die kirchlichen Würdenträger angewiesen worden, alle Voruntersuchungen zu Missbrauchsfällen an Ratzinger weiterzuleiten. Na, also zu gut Deutsch, wenn die Glaubenskongregation diesen Brief rausgelassen hat, was ja niemand bestreitet, und in dem Brief drinnen steht, dass alles an die Glaubenskongregation gegeben zu werden hat, die das unter päpstlicher Geheimhaltung dann irgendwo in den Archiven verstaut, dann darf man davon ausgehen, dass also zumindest in der Glaubenskongregation noch am meisten Wissen über die Fälle vorhanden ist. Wenn die dann überhaupt gar nicht ihre fetten Ärsche in die Höhe begeben, dann sind die der Verheimlichung zumindest beschuldigbar. Um nicht zu sagen schuldig. Ja? Aber hey. So, und dann gab es einen Fall, der hat es in den letzten Tagen, wenn es nicht gestern war, war es vorgestern. Muss wirklich mal runterscrollen. Gestern war es. In diverse Medien geschafft, weil nämlich die New York Times berichtet hat, es gab in USA einen Priester, der hat es geschafft, an einer Gehörlosenschule arbeitend, bis zu 200 Jungs zu vergewaltigen, zu missbrauchen. Und die Fälle waren kirchlich bekannt, weil es gab nämlich einen Brief. Und zwar in Richtung Glaubenskongregation, persönlich Ratzefresser. Von mehreren US-Bischöfen übrigens. Die New York Times berief sich dabei auf Dokumente, die sie nach eigenen Angaben von Anwälten erhalten hatte, die Kläger gegen das Erzbistum von Milwaukee, US-Stadt Wisconsin, vertreten. Daraus gehe hervor, dass sich Kirchenvertreter zwar über die Frage auseinandergesetzt hätten, ob der Priester aus seinem Amt entfernt werden solle, aber der Schutz der Kirche vor einem Skandal habe die höchste Priorität gehabt. Ja, der ist 98 gestorben, auch mit priesterlichen Würden begraben worden, und Ratzefresse hat auf zwei Briefe des damaligen Erzbischofs von Milwaukee, Rembert G. Weakland, zu dem Fall nicht geantwortet. So, das wirft jetzt zwei Alternativen auf. Entweder Ratzefresse kriegt die Post an ihn nicht oder kriegte die Post an ihn nicht, dann hat der einfach schlicht und ergreifend sein Ministerium in Anführungszeichen nicht im Griff gehabt, oder Ratzefresse hat die Post zwar gekriegt, aber beschlossen, überhaupt nichts zu tun. Beides nicht gut. Beides seine Schuld. Hätte er ändern müssen. Hat er nicht, ist auch bis heute nichts irgendwie bekannt, dass er sich auch nur irgendwie in die Bewegung gesetzt hätte, überhaupt irgendwas mal zu tun. Na, von daher, nein, geht nicht. Na, das kann man ihm zwar jetzt nicht nachweisen, dass er die Briefe gekannt hat, aber wenn er sie nicht gekannt hat, ist er trotzdem verantwortlich dafür, dass er sie nicht gekannt hat. Er hätte sie kennen müssen. Ja, und den Priester, den haben sie, wie war das, da war dann kirchenintern ein Verfahren anhängig. Und dann hat er irgendwo freundlich darum gebeten, doch seine letzten Tage noch als Priester verbringen zu dürfen. Na, die haben den geschont. Der hat sich an 200 Kindern vergangen. Hat dann hinterher behauptet, ja, er hätte Buße getan. Ja, wie viel Buße will er denn getan haben? Und wo sind die Körperteile, die er sich abgetrennt hat? Gar nicht? Nein? Dann glaube ich ihm das mit der Buße nur sehr begrenzt. Na, aber hey. Also, wie gesagt, die Geschichte ist gestern durch diverse Medien geschwappt. So, dann die Regierung. Die Regierung, die hat dann weiter getobt. Rösler, der will nämlich trotzdem seine Finanzen, seine Kasse in Finanzreform haben. Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler hat seine Pläne für eine Kopfvorschelle gegen Kritik der Opposition verteidigt. Statt Flickschusterei brauche Deutschland ein stabiles Finanzierungsfundament für die Krankenversicherung, sagte Rösler in der Haushaltsdebatte des Bundestags. Das bisherige System zur Kassenfinanzierung sei nicht in der Lage, die immer neuen Finanzlöcher zu schließen. Ja, und das, was du vorhast, ist überhaupt gar nicht in der Lage, irgendwas zu schließen. Na, wenn man jetzt sämtliche Kosten nur noch den Arbeitnehmern aufdrückt und alle Kostensteigerungen insbesondere, mei, irgendwann hört's dann mal auf. So gigantisch können die Löhne und Gehälter gar nicht steigen. Weil, ne, Löhne und Gehälter steigern wäre ja schlecht für die Arbeitgeber. Die müssten dann ja tatsächlich Geld bezahlen. Deswegen wollen wir das ja nicht, dass die steigen. Andererseits aber alle Preiserhöhungen von den Versicherten alleine bezahlen zu lassen, wird dann einfach nicht funktionieren. Na, also, für mich ist es offensichtlich. Aber hey, offensichtlich scheint bei Neoliberalen ja irgendwie dieser Teil vom Gehirn minder zu funktionieren. Hust. So, dann verlangt der DIHK Steuersenkungen. Industrieverband dringt auf deutliche Entlastung. Berlin, trotz lauter werdender Sparankündigungen der Regierung, gedrängt die Industrie weiterhin auf deutliche Steuerentlastungen. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Hans-Heinrich Driftmann, sagte der Berliner Zeitung, es sei wichtig, dass die Bundesregierung die im Koalitionsvertrag vereinbarte grundlegende Steuerreform auf den Weg bringt. Allerdings hätte der Industrieverband auch eine stufenweise Einführung, hält der Industrieverband auch eine stufenweise Einführung. Einführung für möglich. Eine kleine Reform könne der Einstieg sein. Na, ich weiß nicht, ob den DIHK-Pfeifen aufgefallen ist, dass der Staat übrigens praktisch pleite ist. Na, 100 Milliarden Neuschuldenaufnahme. Ja, ja, ich weiß, es sind nur 80 im offiziellen Haushalt. Ja, und die 20 Milliarden in den nicht offiziellen Haushalten, die nimmt der Staat nicht auf. Nee, ist klar, geh weg. So, dann gab es irgendwie Bankenabgabe. Die schwarz-gelbe Koalition will die Banken über eine Abgabe in Milliardenhöhe zur Kasse bitten. Da geht es allerdings nicht darum, dass irgendwie schlecht arbeitende Banken schärfer bestraft werden, sondern es geht darum, dass die Banken Geld in einen Topf legen sollen, der dann eventuell beim nächsten Bankencrash dafür genutzt werden könnte, irgendwie Banken zu retten. Der Topf wird im Zweifelsfall mal wieder zu klein, na, weil wenn ich mir jetzt mal angucke, wie viel Geld hat der Staat bis jetzt rausgehauen? Also soweit ich weiß, 100 Milliarden HEE. Was hat die Commerzbank gekostet? Ne, auch irgendwas zweistelliges Milliarden. Plus, was auch immer dann sonst noch so rausgegangen ist. Also das sind Beträge, die können die nicht mal eben irgendwo in einem Topf rumliegen haben. Und vor allen Dingen, weil die Banken dann ja alle wieder laut rumjammern. Ja, aber das müsste man ja doch mit 300% anlegen, das Geld. Ja, oder anders ausgedrückt, wenn man es dann braucht, ist es weg. Aber hey, also jetzt haben sie sich überlegt, sie wollen eine Bankenabgabe machen, was wieder überhaupt nichts helfen wird. Ne? Es ist keine Banktransaktionssteuer, wie ja zwischendurch ab und zu mal vermutet wurde, dass sie das haben wollen könnten. Nö, das wollen sie nicht. Warum? Keine Ahnung. Sie wollen es einfach nicht. So, dann Notfallsteuersenkung. Westerwelle notfalls für Steuersenkung in Stufen. Berlin, die FDP, ist notfalls bereit, die mit der Union vereinbarten Steuersenkungen in zwei Stufen umzusetzen. Diese Kompromisslinie mit der CDU deutet der FDP-Chef Guido die Brüllwelle in internen Sitzungen der FDP-Spitzengremien an, das erfuhr die dpa. Westerwelle wurde mit den Worten zitiert, das Ganze muss zeitlich aufgefächert werden. Das Volumen der Steuerentlastung soll nach den FDP-Vorstellungen möglichst bei 16 bis 19 Milliarden Euro jährlich bis zum Ende der Legislaturperiode bleiben. Na, das, nachdem ja letzte Woche es noch hieß, nein, auf gar keinen Fall wird es eine kleinere Steuersenkung geben. Dann fordert die FDP Beratungsstellen gegen Missbrauch, was nur nicht helfen wird. Weil die Opfer, wenn sie sich dann melden können, dann ist es eh zu spät. Aber hey, die FDP fordert zur Vorbeugung gegen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen staatlich geförderte Beratungsstellen für pädophile Männer. Zudem dringen die Liberalen auf eine Therapiepflicht für Straftäter, die ein Sexualdelikt begangen haben. Der rechtspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Christian Arendt verwies in der Neuen Osnabrücker Zeitung auf ein Modellprojekt in der Hauptstadt. Ziel müsse es sein, möglichst in allen Bundesländern Therapieangebote aufzubauen. Heute befasst sich auch das Kabinett. Bla, Fasel, Fasel, bla. Kam von Mittwoch. So, dann Steuerreformchen. Abgespecktes Steuerkonzept soll vor NRW-Wahl kommen. Berlin, die schwarz-gelbe Koalition, will trotz Dementis noch vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ein abgespecktes Steuerkonzept vorlegen. Man wolle ein Signal der Handlungsfähigkeit geben, sagte ein Regierungssprecher der Frankfurter Rundschau. Demnach sollen die Eckpunkte für die zum 1. Januar 2011 geplante erste Stufe der Steuersenkungen möglichst schon Ende April oder Anfang Mai vor Abschluss der Steuerschätzung veröffentlicht werden. Details sollen aber erst im Juni beschlossen werden. Na, das nach der Meldung von letzte Woche, dass es ja alles gar nicht stimmen würde und man ja gar nicht vor der NRW-Wahl irgendwas rausrücken würde. Schon komisch. Mir scheint, das Dementi hat nicht besonders lange gehalten. Aber hey, wo kämen wir auch hin, wenn Aussagen der Regierungsparteien irgendwas wert wären? Richtig, in einen Staat, der nicht Banane ist. Und das wollen wir nicht. So, dann haben sie ein Konzept gegen Missbrauch beschlossen. Was aus zwei Bausteinen besteht. Zum einen wird die frühere Familienministerin Christine Bergmann unabhängige Beauftragte, an die sich Missbrauchsopfer wenden können. Zudem wird ein ressortübergreifender runder Tisch eingesetzt, also nicht mehr zwei runde Tische, wobei an einem zwar die Justizministerin sitzt, aber keine Kirchenfritzen, sondern nur noch ein runder Tisch, an dem sie dann alle mehr oder weniger sitzen, wobei ich jetzt noch nicht gehört habe, ob die Kirchenfritzen denn überhaupt sich an einen Tisch setzen wollen, an dem auch die Justizministerin sitzt. Weil bisher haben sie das ja immer weit von sich gewiesen. So. Was haben wir denn noch? Ich mir alles zu viel. Ja, wobei. In Kunduz, da soll eine deutsche Truppe versucht haben, die Prüfungen der NATO zu behindern. Gab es am Freitag, letzte Woche noch Meldungen. Oder anders ausgedrückt, der offizielle Kunduz-Bericht, der da ist, das ist schon die verharmlosendste Form, die sie noch rauslassen konnten. Oder noch ein bisschen anders ausgedrückt, die Frage, was in dem Bericht drinne gestanden hätte, wenn da nicht irgendwelche Fuzzis sich eingemischt hätten, die ist nicht ganz unberechtigt. So, dann in der Schweiz hat das Parlament jetzt Killerspieleverbot vorangetrieben. Was auch immer jetzt Killerspieleverbot da genau heißt. Also, da müsste man sich da nochmal im Detail mit auseinandersetzen. Mache ich die Zensur hier noch oder mache ich die Zensur nicht? Das sind mir eigentlich fast zu viel. Ach, ich fange einfach mal damit an. Und in einer Minute höre ich wieder auf. Die Telekom hat angeblich die Zensurinfrastruktur nämlich schon wieder abgebaut. Habe ich zuerst bei Twitter von Herrn Frau @netzpolitik gelesen. Formal halten sie sich damit nicht an das Zensurerleichterungsgesetz. Rechtlich uneigentlich, wenn doch angeblich dieses Gesetz niemals zur Zensur benutzt werden sollte, wäre eh die Frage, warum man da teure Technik irgendwo rumstehen haben sollte, die dann einfach nur vor sich hin staubt. Dann waren die Länder für den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der inzwischen auch beschlossen wurde, weil es geht nicht darum, dass für Erwachsene Inhalte nicht zugänglich sind. Bla, Fasel, Fasel, bla. Also im Wesentlichen, die Zensur über Jugendmedienschutzstaatsvertrag kommt und die Länder finden das alle ganz toll und niemand wagt es dagegen zu sein. Fasse ich jetzt mal kurz den Heise-Artikel zusammen. Von Samstag. Seht ihr mal, so schnell bin ich. Dann gab es Löschgeschwätz. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin hat auf dem Politcamp in Berlin am Sonntag von sich gegeben, ein Löschgesetz würde man ja brauchen, wegen weil das BKA wäre jetzt blöd. Na, wegen weil man müsse sich an den Dienstweg halten, bla, Fasel, heiße Luft. Mir ist immer noch nicht klar, was in diesem Löschgeschwätz noch eigentlich drinne sein soll. Weil eigentlich rein formal, man braucht kein Löschgesetz. Der einzige Ort, wo so ein Gesetz gelten könnte innerhalb Deutschlands, benötigt kein Gesetz. Und außerhalb Deutschlands braucht man mit einem deutschen Gesetz gar nicht erst versuchen, irgendwas zu erreichen, weil so ein deutsches Gesetz dummerweise nicht außerhalb von Deutschland gilt. Also, ja, da hat so ein FDP-Fritze, da der Höferlin, der hat einfach mal heiße Luft von sich gegeben. Und zwar wirklich nur heiße Luft. Anders kann ich das einfach nicht einstufen. Übrigens um 10 fällt mir gerade so auf. Ja, die Frage sei nur, ob die etablierten Verfahren schnell genug seien. Mei, dann muss man halt gegen das Bundeskriminelle Amt treten. Da brauche ich aber auch kein Gesetz für. Ja. So, Google zieht dann übrigens nach Hongkong um. Und da ist mir vorhin noch über den Weg gelaufen, das wäre wohl irgendwie eine offizielle Ansage von China gewesen. Sollen sie doch machen. Also google.cn ist jetzt eine Weiterleitung auf google.com.hk. Was rein formal außerhalb der chinesischen Zensurgesetzgebung liegt und eigentlich damit auch außerhalb der Great Firewall und damit von der Great Firewall gefiltert wird, will heißen, man kann da zwar Suchergebnisse sehen, aber anklicken kann man sie nicht, weil alles, was außerhalb der Great Firewall liegt, wird ja von der Great Firewall entsprechend limitiert. Hust. Na, also so rein formal ist Google damit aus China raus, aber rein realistisch hilft es niemandem. Aber hey, gab es am Montag die Meldung. So, dann gab es auch von Montag eine Firma Primacall, die von Spreeblick verlangt, dass die doch gefälligst irgendwie Blog-Einträge in anderen Blogs wegwerfen sollten, weil diese Firma irgendwie der Meinung ist, jegliche Form von Berichterstattung über sich verbieten können zu wollen. Oder zumindest negative Berichterstattung. Wo ich mich frage, was? Wie weit ist es jetzt eigentlich schon gekommen, dass ihr der Meinung seid, ihr hättet irgendwie Einfluss drauf? Und vor allen Dingen, wie weit ist es gekommen, dass ihr meint, die Spreeblick-Leute hätten Einfluss drauf, was andere Leute veröffentlicht haben? Unter anderem ein Udo Vetter, der sich dann auch nicht hat nehmen lassen, auch noch darauf hinzuweisen in seinem eigenen Blog. So. Google hat sich übrigens für Australien zu Wort gemeldet und findet die australische Zensur zu weitreichend, weil da nicht nur Kinderpornografie, sondern alles, was Refused Classification ist, zensiert werden soll. Und Refused Classification ist eben gerade ein bisschen sehr breit. So ein bisschen arg unkonkret. Merken die Google-Leute da. Haben sie recht. Ja, und die Zens-EUR, mit der möchte ich mich in Ruhe befassen. Deswegen werfe ich die in Teil 2. Guck in die Musikecke. Da versteckt sich immer noch Robin Gray mit dem 5. Titel vom Album Only the Missile, der heißt Every Waking Hour. Ist 4 Minuten 46 lang zu finden, ist das Album und auch dieser Titel bei Jamendo. Und danach gibt es ein bisschen FDP-Bashing aus der letzten Quersendung. Die vorletzte Quersendung hat es irgendwie nicht in den Podcast geschafft, auch heute nicht. Aber ja, also letzte wie die von vergangener Woche. Die von dieser Woche habe ich nämlich noch nicht. So, die ist dann 3 Minuten 5, das Querbashing. Das FDP-Bashing, so rum. Und genau, ich sage dann einfach mal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Zum Beispiel, damit der S-Bahn durchs Bild fahren, nur damit ihr hier im Podcast vorkommt. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Got a lot to say, and I know that. dances round outside. The leaves do an autumn waltz and winter is napping at my heels. My heart, it is blown about. I cannot find a place to keep it safe.
Das Elektroboot. Verstecken Sie mich! Verstecken
Was?
Sie mich!
Was? Ja, sicher, wer verfolgt Sie denn?
Alle stellen Sie mir nach!
Das ist ja schrecklich!
Ja, es ist eine Verschwörung! Eine Verschwörung der Linken und der Leistungsmüden!
Ach, Sie sind in der FDP!
Was? Sie auch? Sie auch? Sie mobben mich! Sie Journalist, Sie glauben doch, Sie könnten sich alles leisten!
Naja, Leistung soll sich doch wieder lohnen.
Da sehen Sie, was Sie angerichtet haben.
Bitte, warum?
Der gebeutelte FDPler, der ist mir gerade entgegengekommen. Geben Sie es zu, Sie haben ihm die Anerkennung verweigert.
Ich? Ich habe überhaupt nichts. Wer sind Sie eigentlich?
Ich bin der neue Missbrauchsbeauftragte.
Von der Kirche oder was? Wer jetzt?
Ich bin der Missbrauchsbeauftragte der FDP. Denn immer mehr Opfer der böswilligen Kampagne gegen die Liberalen trauen sich jetzt offen über ihre Verletzungen zu reden und brechen so die Mauer des Schweigens.
Was?
Ja, geben Sie es doch zu, dass auch Sie, wehrlose Liberale, sogar solche Ministeramt schamlos in Ihrer Würde verletzt haben.
Das ist ja... Sie können doch den Missbrauch an... Also den echten Missbrauch nicht mit einer politischen Debatte gleichsetzen. Bitte Sie, das ist doch...
Sie haben recht. Denn die Opferung der Liberalen auf dem Altar der vermeintlichen politischen Korrektheit ist für unsere Gesellschaft katastrophal.
Sagt wer?
Zum Beispiel dieser Mann. Er will anonym bleiben, hat eine bedeutende Position in der FDP inne.
Ja, das ist der Herr Lindner, der FDP-Generalsekretär.
Das haben Sie gesagt, der Herr L. aber hat gesagt, durch die ständige Kritik an diesem Mann bringen wir unsere Demokratie in Gefahr.
Das hat Herr Lindner nicht gesagt.
Das hat er doch gesagt.
Wir müssen aufpassen, dass die Demokratie insgesamt nicht Schaden nimmt durch solche Vorwürfe, die da konstruiert werden.
Moment mal, also bloß weil man die Amtsführung von Herrn Westerwelle hinterfragt, bringt man da gleich die Demokratie in Gefahr? Geht's nicht ein bisschen kleiner vielleicht, ha?
Kleiner ist ein gutes Stichwort. Immerhin sind viele führende Politiker der FDP fast noch Kinder.
Was?
Junge, tatkräftige Menschen, die offen unbequeme Wahrheiten aussprechen, über die Sie und Ihre sozialistischen Gesinnungsgenossen über Jahre den Mantel des Schweigens ausgebreitet haben, nämlich die Wahrheit, dass es Hartz-IV-Betrüger gibt.
Das wussten wir doch immer schon.
Ja, umso schlimmer, dass nie offen über dieses Thema gesprochen wurde. Erst die FDP hat das Tabu durchbrochen und wird deswegen zum Opfer medialer Hetzkampagnen. Wir müssen die FDP jetzt ermutigen, über ihre Gefühle zu sprechen, über die Last der Schulden, die ihnen von den Leistungsverweigern aufgebürdet werden, zu reden. Das muss betrauert werden, das muss bewältigt werden. Wir brauchen Wiedergutmachung. Und deswegen fordern wir jetzt einen runden Tisch.
Und dann?
Dann setzen wir uns dran und reden im Kreis, wie immer.
Ah, ja, das wird was bringen. Aber ist das nicht schon genau das, was in Berlin passiert? Gruppentherapie der dauergestörten Koalition? Nur, wer zahlt eigentlich den Therapeuten? Das machen Sie. Ah ja, danke.